Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 11. Mai und das hier sind heute unsere Themen. Ab sofort ist langsames Internet in Deutschland verboten. Ein Sturz auf der Treppe im Homeoffice gilt nicht als Arbeitsunfall. BioNTech mit über 1 Milliarde Euro Gewinn im ersten Quartal. Amazon beschlagnahmt 2 Millionen gefälschte Produkte. Und die Bremer Landesdatenschutzbeauftragte sieht das Telefax urplötzlich als unsicheren Kommunikationskanal. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Martin Janicki von Cavalry Ventures und wir haben wieder, ja, ich finde, ein super spannendes Thema besprochen. Wir sind so ein bisschen der Linie treu geblieben, die ich letzte Woche mit Daniel Wild von Mountain Alliance und auch gestern mit Enrico Melles schon begonnen habe, nämlich, dass wir über disruptionsanfällige Sektoren oder Marktsegmente gesprochen haben. Und das habe ich mit Martin im Prinzip heute auch gemacht. Wir haben über den Direct-to-Consumer-Markt gesprochen, haben eigentlich dabei ein konkretes Investment diskutiert, sind dann aber so ein bisschen abgedriftet und haben sehr ausführlich über den gesamten Markt gesprochen. Ich glaube, das ist super spannend geworden. Ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, euch macht das auch Spaß. Das Ganze dann gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen. Und die kommen wie immer jetzt.
Diese Folge wird präsentiert von Lendis, deinem Partner beim digitalen Workplace Management in deinem Unternehmen. Bei Lendis mietet ihr die gesamte Technik und Büroausstattung, die ihr zum Arbeiten benötigt und könnt diese ganz einfach über die Lendis-Plattform digital verwalten. Ganz egal, ob für das Homeoffice, das Office oder beides. Der Lendis-Service funktioniert so, dass ihr zunächst in der Lendis-Plattform das Sortiment konfiguriert, das ihr euren MitarbeiterInnen anbieten wollt, zum Beispiel Laptops, Smartphones und Büromöbel. Eure MitarbeiterInnen können sich dann einfach bei Lendis einloggen und das bestellen, was sie haben möchten. Lendis übernimmt dann die Lieferung und Montage bis ins Wohnzimmer eurer MitarbeiterInnen. Wenn ihr neues Equipment braucht, euch vergrößern oder alte Geräte austauschen wollt, dann ist Lendis definitiv der richtige Partner für euch und wird beispielsweise schon von Infarm oder Personio als skalierbare und flexible Lösung genutzt. Schaut euch Lendis doch einfach selbst einmal an unter www.lendis.io/startup-insider. Mit dem Gutscheincode Startup-Insider bekommt ihr dort die ersten 2 Monatsmieten geschenkt. Den Link zur Seite findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
Die Arbeit im Homeoffice liegt voll im Trend. Immer mehr Angestellte und Selbstständige arbeiten teilweise oder sogar vollständig im Homeoffice. Passiert im Homeoffice ein Unfall, stellt sich die Frage, ob es sich um einen Arbeitsunfall im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung handelt.
Sturz auf Treppe im Homeoffice ist kein Arbeitsunfall. Die Corona-bedingte Umstellung hin zum Homeoffice bringt zahlreiche rechtliche Fragestellungen mit sich, die nun nach und nach von den Gerichten geklärt werden. Oftmals geht es dabei um die Frage, wann ein Unfall im Homeoffice ein Arbeitsunfall ist und wann die gesetzliche Unfallversicherung greift. So musste jetzt das Landessozialgericht LSG Nordrhein-Westfalen darüber befinden, ob ein Sturz auf dem Weg zum Schreibtisch im Homeoffice ein sogenannter Wegeunfall ist. Geklagt hatte ein im Außendienst tätiger Mann, der Verwaltungsaufgaben von zu Hause erledigte und der auf dem Weg von den Wohnräumen ins Homeoffice gestürzt war, wobei er sich einen Brustwirbeltrümmerbruch zuzog. Das Landessozialgericht ordnete den Sturz des Klägers als im häuslichen Wirkungskreis geschehen ein. Erst mit dem Durchschreiten der Haustür beginne der Weg zur Arbeit. Der Kläger hat inzwischen Revision gegen das Urteil des LSG eingelegt, womit der Fall nun beim Bundessozialgericht BSG landen dürfte. BioNTech erzielt Gewinn von 1,1 Milliarden Euro im ersten Quartal.
Was Business? Boomen!
Der Impfstoffhersteller BioNTech hat seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt. Dabei lag der Umsatz des Unternehmens in den ersten 3 Monaten bei schätzungsweise 2,05 Milliarden Euro, was einer Versiebzigfachung gegenüber dem entsprechenden Zeitraum 2020 entsprach. Der Gewinn im ersten Quartal lag bei 1,1 Milliarden Euro. Im Zuge der Quartalszahlen hat das Mainzer Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Jahr um 1/4 auf 12,4 Milliarden Euro erhöht. Erst vor wenigen Tagen hatte der US-Partner Pfizer seine Prognosen für das Geschäftsjahr auf 26 Milliarden Dollar angehoben. Ethereum über 4.000 Dollar. Nothing can stop me, I'm all the way up. Nur eine Woche, nachdem die zweitgrößte Kryptowährung der Welt erstmals die 3.000-Dollar-Marke überschritten hatte, durchbrach der Kurs am Montag auch die 4.000-Dollar-Grenze. Damit setzte sich die jüngste Aufwärtsbewegung in unvermindertem Tempo fort. In nur 90 Tagen hatte sich der ETH-Kurs knapp verdoppelt. Seit Jahresbeginn ist der Kurs insgesamt um über 460% gestiegen. Die Marktkapitalisierung Ethereums liegt bei mittlerweile 438 Milliarden Dollar.
Die Tony Box. Dieser Würfel hat es in sich.
Boxin gründet Tony Lab. Der Hersteller des Tony Audiosystems gibt die Gründung eines eigenständigen Tony Labs zur, Zitat, schnellen Entwicklung neuer und innovativer Produkte bekannt. Geleitet wird die neue Unternehmenseinheit von zwei langjährigen Mitarbeitern der Boxin GmbH. Zeitgleich gibt das Düsseldorfer Unternehmen die Erweiterung seines Management-Teams bekannt. Neben den beiden Gründern Markus Stahl und Patrick Fassbender wird der von Westwing kommende Dr. Dr. Florian Drabeck die neu geschaffene Position des Chief Financial Officers besetzen. Ebenfalls neu im Team ist Martin Fichter, der die Position des Chief Operating Officers übernimmt. Die beiden Gründer bleiben gleichberechtigte Geschäftsführer des Unternehmens.
Wie wichtig der Ausbau schneller Glasfasernetze für den Standort Deutschland ist, ist auch der Bundesregierung seit Jahren klar. Zumindest in der Theorie.
Das ist dann die Frage, sind wir so gut wie die anderen und können wir hier wirklich in Zukunft Wertschöpfung und Wachstum und Arbeitsplätze generieren?
Gesetz verbietet langsames Internet. Bereits am letzten Freitag nahm der Bundesrat eine Novelle des Telekommunikationsmodernisierungsgesetzes an, das die Rechte der Verbraucher stärken soll. Darin wurde unter anderem das Recht auf schnelles Internet definiert, mit dem die Bundesbürgerinnen und Bürger erstmals einen Anspruch auf Breitbandinternet erhalten. Zwar ist die Höhe der Untergrenze noch unklar, soll aber zukünftig einmal im Jahr neu berechnet werden. Ohnehin dürfte der Sprung im Vergleich zur vorigen gesetzlichen Regelung gewaltig sein. Bisher hatte jeder Bundesbürger nur das Recht auf einen funktionalen Internetzugang, wofür grundsätzlich 56 Kilobit-Anschlüsse ausreichten.
Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.
Amazon beschlagnahmt 2 Millionen gefälschte Produkte. Der E-Commerce-Gigant veröffentlicht seinen neuen Brand Protection Report. Demzufolge hat das Unternehmen im vergangenen Jahr 2 Millionen gefälschte Artikel aus dem Verkehr gezogen und vernichtet. Trotz der gigantisch anmutenden Zahl habe es bei weniger als 0,01% der verkauften Produkte Beschwerden über mögliche Fälschungen gegeben. Produktfälschungen sind auf der Amazon Marketplace-Plattform ein bekanntes Problem, was bereits zu Auseinandersetzungen mit großen Marken führte. Aus diesem Grund wurden in den letzten Jahren immer größere Hürden für die Errichtung eines Händler-Accounts, wie beispielsweise Live-Video-Verifikationen, installiert.
Yeah, actually at Tesla we have a whole SIM team that tries to create a photorealistic world. And we're trying to be photorealistic about like actually the most boring things like skid marks on the road and like concrete curbs, shadows, faded lines on this. Like the reason self-driving is hard is because you have all these corner cases and things where the road should be a certain way, but it isn't. Like there should be painted lines, but there aren't painted lines, and they took the painted lines away, and then there's a skid mark that's offset from the painted line, so that will cause the car, if it just listens to the lines, to crash into stuff. If you had clearly painted lines and could count on them, self-driving would be trivial.
Tesla revidiert Ankündigung zum autonomen Fahren. Der für seine vollmundigen Ankündigungen bekannte Tesla-Chef Elon Musk hatte autonomes Fahren bei Tesla bereits für Ende diesen Jahres angekündigt. Das Steuern eines Fahrzeugs per Autopilot ohne Person hinter dem Lenkrad entspreche einem Level 5. Auf Anfrage der kalifornischen Zulassungsbehörde DMV erklärte der leitende Softwareentwickler bei Teslas Autopilot CJ Moore, dass Tesla sowohl für den Autopilot als auch für Teslas Full Self-Driving-Paket derzeit erst auf Level 2 operiere. Die Ankündigung Musks verstehe man bei Tesla als etwas, was dieser basierend auf den Entwicklungen hochgerechnet habe. Gut möglich, dass sich der Tesla-Chef mit seinen Ankündigungen zu weit aus dem Fenster gelehnt hat.
He is hereby sentenced to be recycled in a customary fashion. Proceed.
SpaceX-Rakete zum 10. Mal wiederverwendet. Besser läuft es für Elon Musk bei SpaceX. Zu den großen Wetten des Weltraumunternehmens zählt die Wiederverwendbarkeit der eingesetzten Raketen. Hier verkündet das Unternehmen jetzt einen Meilenstein. Am vergangenen Sonntag ist eine Falcon 9-Rakete mit 60 Starlink-Satelliten an Bord gestartet. Hierbei handelte es sich bereits um den 10. Flug der gleichen Rakete. Zeitgleich wurde mit dem Aussetzen der 60 Starlink-Satelliten die Gesamtmarke von 1.500 Satelliten im All erreicht. Neues Portal für Corona-Impftermine vom Coffee Circle-Gründer. Auf sofort-impfen.de können sich seit dem Wochenende Impfinteressierte zu Corona-Impfungen anmelden. Die neue Plattform von Martin Elwert, einem der Gründer von Coffee Circle, zählt bereits jetzt 200.000 registrierte Nutzer. Diese werden über das Portal über freie Impftermine in ihrer Nähe informiert. Zur Anmeldung reichen lediglich die Postleitzahl und eine E-Mail-Adresse. Die Termine können dann auch direkt über die Webseite gebucht werden. Elwert entwickelte die Seite mit einigen befreundeten Unternehmen innerhalb von 2 Wochen. Derzeit befinde man sich in einer Probephase, da zunächst genügend Angebote vor allem von Arztpraxen gesammelt werden müssen. Ziel sei es, Ende dieser Woche die ersten Termine vermitteln zu können.
Daily Fun Fact.
Bremer Landesdatenschutzbeauftragte stuft Telefax als unsicher ein. Für viele Bundesbürgerinnen und Bürger gehört das Faxgerät inzwischen eher zu den antiquierten technischen Geräten. Anders sieht es offensichtlich die Bremer Datenschutzbehörde. Diese stufte Faxgeräte künftig als nicht geeignet für die Übermittlung von personenbezogenen Daten ein. Insbesondere Faxdienste seien für die Übertragung personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO vollkommen unzulässig, weshalb man Übermittler dazu aufrufe, für den Versand personenbezogener Daten auf alternative, sichere und damit geeignete Verfahren zu setzen. Insbesondere die Geschwindigkeit der Bremer Datenschutzbehörde ist bemerkenswert. Faxgeräte sind in Deutschland seit 1979 auf dem Markt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 11. Mai. Damit zurück zu Jan Thomas.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Martin Janicki von Cavalry Ventures. Präsentiert von
Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
Also, ich freue mich. Martin Janicki ist wieder hier von Cavalry Ventures. Hallo Martin.
Hallo Jan, schön, dich wieder zu hören.
Ja, kann ich zurückgeben, ist großartig und ich weiß ja schon, worüber wir sprechen und da freue ich mich total drauf. Du hast ein extrem spannendes Thema mitgebracht, finde ich.
Ja, genau. Und zwar geht es um die Finanzierungsrunde von Small. Das schreibt sich SMOL und heute machen wir mal einen kleinen Exkurs in die Hightech-Domäne der Haushalts- und Putzmittel. Small ist ein Londoner Startup und es hat gerade eine 24 Millionen Pfund große Series B Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Der Lead Investor ist 8Roads. Dazu mit investiert haben Balderton, GV, also der quasi Inhouse-Fonds von Google Ventures, der aber weitestgehend unabhängig oder komplett unabhängig agiert, und Latitude, was der Growth-Arm von Local Globe ist. Was macht Small? Small verschickt D2C, also Direct-to-Consumer, Eigenmarkenprodukte im Haushalts- und Putzmittelbereich. Also das sind in erster Linie Waschmittel-Tabs, Spülmaschinen-Tabs, Glasreiniger und ähnliches. Und die Produkte von Small sollen verhältnismäßig günstig sein, eben weil es kein Mittelsmann gibt und ein guter Teil der Savings direkt weitergegeben kann an den Kunden. Darüber hinaus sollen sie besonders umweltfreundlich sein, mit weniger Chemie hergestellt werden, kaum oder kein Plastik in der Verpackung benutzen und es sollen auch keine Tierexperimente bei der Entwicklung dieser Produkte stattgefunden haben. Und darüber hinaus versuchen sie möglichst viele Produkte so zu verschicken, dass die Sendung durch den Briefschlitz passt, dass man auch eben nicht zu Hause sein muss, um eben diese Sendung entgegenzunehmen und gut Porto sparen kann. Dieses Modell, glaube ich, hat man in den letzten Jahren oder neuerdings auch ein paar Mal in Europa, in den USA gesehen. Ich glaube, vergleichbar und direkte Konkurrenten sind hier in erster Linie Everdrop, als deutsches Beispiel, Münchner Unternehmen, das vor kurzem eine Series A geraced hat in einer Höhe von 18 Millionen Euro mit den Investoren HV, also Holzbrink, Vorwerk und Felix Capital. Oder in den USA gibt es auch mehr oder weniger ähnliche Modelle, die etwas älter und etablierter sind, wie beispielsweise Growth Collaborative, die über 300 Millionen Funding geraced haben, oder Jessica Albers The Honest Company, die letzte Woche an der Nasdaq ge-IPO'd ist.
Du sagst es gerade zu Recht, also ich habe ja auch den David Löwe mal hier im Podcast gehabt, einen der Gründer von Everdrop. Und ich habe mich da schon gefragt, warum dieser Markt jetzt gerade so explodiert. Also was hat dem denn gefehlt, was jetzt plötzlich funktioniert?
Ja, ich glaube, es sind mehrere Dinge. Ich glaube, es sind einerseits ist es das Bewusstsein der Kunden für umweltfreundliche Lösungen ist deutlich gestiegen. Ich glaube, insbesondere das Thema Plastikmüll ist noch ein deutlich größeres als vor ein paar Jahren. Allein dadurch, dass beispielsweise Einwegplastik verboten wurde, ist das für Leute deutlich mehr bewusst. Andererseits ist es jetzt auch sehr viel üblicher, sich Dinge nach Hause zu bestellen. Es fing an mit Amazon Prime und geht in Ballungsgebieten all the way zu 10 Minuten Delivery via Gorillas. Und ich glaube, Leute fühlen sich deutlich besser damit, sage ich mal, Alltagsgegenstände oder eben Dinge wie Waschmittel per Post zu bestellen, statt zur Drogerie zu gehen. Aber gibt es darüber, glaube ich, das sind die zwei größten Katalysatoren. Ob das jetzt, sage ich mal, dazu führt, dass Dinge komplett anders aussehen als vor 5 oder 10 Jahren, TBD.
Und du hast gerade Amazon Prime angesprochen und auch die Drogerien. Und wie betrachten die denn jetzt diesen Markt? Ich meine, da entsteht ja etwas, was die möglicherweise auch kopieren könnten, oder?
Ja, ich glaube, das ist interessant. Vielleicht, um nochmal 2 Schritte zurückzugehen. Ich habe mir auch in der Vorbereitung auf den Podcast eben noch kurz das S1 von The Honest Company angeschaut, das ja berühmterweise gegründet wurde von der Hollywood-Schauspielerin Jessica Alba. Und das Unternehmen ist ziemlich genau 10 Jahre alt, hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1,5 Milliarden Dollar und hat angefangen, eben hyperallergenische Produkte herzustellen. Also die Gründungshistorie hier ist, dass ihr neugeborenes Kind Ausschlag bekommen hat, weil zu viel Chemie im Waschmittel war. Und dann fing sie an, ihre eigene Brand aufzubauen. Das Unternehmen hat das letzte Jahr einen Umsatz gemacht von knapp 300 Millionen Dollar. Das heißt, ein Wachstum von etwas unter 30% hingelegt. Hier und hier schließe ich die Schleife zu deiner Frage. 45% des Umsatzes von The Honest Company geschah im Retail-Channel, also in Boutiquen oder unabhängigen Shops. Also The Honest Company betreibt meines Wissens nach keine eigenen Shops, sondern die vertreiben halt ihre Cremes und Waschmittel und ähnliches in anderen Geschäften. Und hier ist halt eben die Frage, ja, werden Leute in 5 oder 10 Jahren deutlich seltener zu DM, Rossmann und Co. gehen, weil sie eben ihre Dinge lieber per Post bestellen? Oder wird sich, sage ich mal, der Sales-Split zwischen den verschiedenen Kanälen, wie bei der Honest Company, auch noch für mehrere Jahre bei uns aufrechterhalten, was irgendwo das das Potenzial als reiner D2C-Player von eben Modellen wie Everdrop und Small möglicherweise etwas beschränken könnte.
Was ich spannend finde, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, von Everdrop waren zwei der Gründer, waren, glaube ich, aus dem Procter & Gamble-Umfeld oder von den Business Angels, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Dann gibt's ja die blauen Helden, das sind, die kommen von Procter & Gamble und jetzt hier, die kommen von Unilever. Sieht man damit im Prinzip schon das Problem auch vielleicht, dass die in den großen Unternehmen ihre vielleicht innovativen Ideen gar nicht so inkubieren können? Und zeitgleich ist das aber vielleicht hinterher auch der Exit-Kanal, den man da anstreben kann?
Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung und Frage. Also dass die Gründer haben jeweils 12 und 20 Jahre Erfahrung bei Unilever gesammelt. Also ich glaube, ganz genau dieses Muster, was du angesprochen hast, setzt sich hier fort. Ich muss jetzt anfangen zu spekulieren, aber von außen reinschauend, glaube ich, wirkt es relativ offensichtlich, dass eben diese Großkonzerne im Innovationsdilemma gefangen sind. Sie vertreiben halt eben diese chemischen Produkte zu unglaublich hohen Margen, haben sehr hohe Marktanteile und somit eigentlich gar kein Interesse daran, dort großartig etwas dran zu ändern. Also Procter & Gamble hat einen Unternehmenswert von knapp 350 Milliarden Dollar. Also das ist eins der größten Unternehmen der Welt. Und die große Frage, glaube ich, going forward wird sein, einerseits eben, inwiefern sich das Konsumentenverhalten ändert, also wo wollen Leute eben diese Artikel beziehen, und zweitens ist es wie in D2C-Modellen die klassische Frage, kriegen die Startups zuerst das Distributionsproblem gelöst oder kriegen die Incumbents zuerst die Produktinnovation gelöst? Und bei Incumbents haben wir eben einerseits eben die Unilevers, Procter & Gamble und ähnliche, aber auch insbesondere in Deutschland den Vertrieb. Also DM, Lidl, Aldi und wie sie alle heißen, sind traditionell sehr, sehr stark damit, Eigenmarken zu erstellen und haben mittlerweile, glaube ich, auch das D2C-Playbook ein paar Mal gesehen und es wird interessant zu sehen, inwiefern sie schneller reagieren können als bisher. Ja, aber dass die Gründer eben aus diesem Umfeld kommen, spricht einerseits sicherlich für deren Expertise in dem Feld und andererseits auch dafür, dass sie eben in den bisherigen Strukturen eine gewisse Trägheit vorgefunden haben.
Bevor wir vielleicht gleich über den Direct-to-Consumer-Markt noch ein bisschen sprechen, der Pip Klöckner hat im letzten Doppelgänger-Podcast, glaube ich, war das, erzählt, dass sehr viele Getränke-Startups eigentlich gerne an Coca-Cola verkaufen, einfach weil die genau eben über dieses Vertriebsnetz verfügen, dass die also quasi, wenn du mit deinem neuen Getränkeangebot plötzlich zum Beispiel bei jedem Dönerladen oder jeder Pizzeria oder so im Kühlschrank landen möchtest, dann gibt's eigentlich wenig andere Kanäle. Und vielleicht ist das ja hier ein bisschen ähnlich, ne? Man muss ja vielleicht eben diesen Distributionskanal als Schlüssel eigentlich zum Erfolg hinterher sehen.
Genau, und das ist die große Frage. Ich glaube, eben abhängig davon, inwiefern Leute immer noch die alten oder neue Distributionskanäle, also in erster Linie Online-Versandhandel, nutzen wollen, wird sich, glaube ich, ein bisschen die Größe, die so eine Firma unabhängig erreichen kann, festgelegt werden. Und dann wird man sehen, ob das entweder etwas ist, was unabhängig als IPO-Kandidat, sage ich mal, dann weiterleben kann als publicly listed company. Oder andererseits, ob es ein interessantes M&A-Target wird, eben für die ehemaligen Arbeitgeber der Gründer effektiv. Ich glaube, hier gab es auch letztes Jahr wirklich eine spannende Geschichte, wo in den USA die FTC den Kauf von Harry's durch Edgewell geblockt hat, was auch eine Akquisition im Milliardenbereich war. Hier ging es konkret um Rasierer. Und da war eben die Begründung von der FTC, dass der Markt deutlich zu stark konzentriert ist zwischen zwei großen Wettbewerbern, das heißt Gillette und Edgewell, und man dort eben nicht vermeiden möchte, dass mögliche Upstarts, sage ich mal, vom Markt weggekauft werden, sodass dann auch hier in dieser Branche keine Bewegung reinkommt. Das heißt, das ist alles kein selbstverständliches Thema, und ich glaube, insbesondere in 3, 5 oder mehr Jahren wird es sehr, sehr spannend, rückblickend zu schauen, welche Dynamiken sich hier entwickelt haben.
Ist natürlich für einen Gründer oder für ein Gründerteam eine Katastrophe, ne? Oder auch für die Investoren hinterher, wenn ein möglicher Exit-Kanal geschlossen wird, weil kartellrechtliche Bedenken sind, ne?
Ich glaube, das Schöne ist, das Produkt als solches sehr hohe Gross-Margin hat. Das heißt, hoffentlich, wenn sich das Team im Fundraising nicht verhebt, kann man relativ gut und gerne auch länger unabhängig unterwegs sein. Aber klar, man muss dort, glaube ich, gut Erwartungen steuern, matchen und sicherlich nicht nach Schema F immer größere Runden raisen und hoffen, dass das irgendwann mal gut geht.
Jetzt trotzdem mal vielleicht mit eurem Investoren oder Blick oder Erfahrung da drauf, Martin. Wie ist das denn? Also Procter & Gamble, Unilever und sowas, die kommen ja eben auch noch aus einer Welt, wo man im Prinzip zwei Dinge hatte. Einmal waren es, glaube ich, die größten TV-Spender überhaupt. Ne? Also man hat also quasi den Leuten mit massiver TV-Werbung hat man einfach Marken in den Kopf gehämmert und hat dann zeitgleich eben ein Angebot im Supermarkt, also oder Präsenz im Supermarkt hat dafür gesorgt, dass die Leute dann zugegriffen haben. Jetzt sind wir ja quasi in einer anderen Welt. Jetzt reden wir nicht mehr über TV, jetzt reden wir über, ich weiß nicht, Social Media oder Influencer-Marketing. Und zeitgleich reden wir über Direct-to-Consumer. Wie funktioniert denn so ein Markt in der Kundenakquise überhaupt?
Ja, ich glaube, und auch bei uns, wir mit Cabri haben etwas Erfahrung im D2C-Bereich. Einerseits die Partner früher noch Angel Investments gemacht im Bereich. Andererseits eine unserer aktuellen Portfolio-Companies ist Plantura. Das ist ein D2C-Player im Gardening-Bereich. Ja, und ich glaube, hier gibt's so ein paar, sage ich mal, Boxen, die man checken muss. Es muss erstens gerne ein Thema sein mit relativ hohen Repeat Rates, etwas, wo man den Kunden binden kann, und auch gerne ein Thema, was emotional ist. Ja, bei Plantura zum Beispiel hat uns das sehr, sehr gut gefallen, dass es eine Company ist mit sehr viel Web-Traffic, weil eben es viele Freunde mit einem grünen Daumen gibt. Also relativ interessant. Ich habe auch vor dem Podcast geguckt. Plantura hat tatsächlich im Monat doppelt so viele Website-Besucher, wie es Jessica Albers The Honest Company hat,
okay, krass.
Laut SimilarWeb. Also da sieht man schon, wie stark eben dieses Thema emotional geladen ist. Und für uns, wir schauen uns dann gleichzeitig an, wie aktuell die Distributionskanäle ausschauen, wie stark dort der Wettbewerb ist und auch die Fähigkeit, überhaupt innovative Produkte auf den Markt zu bringen und inwiefern auch die Incumbents überhaupt die Fähigkeit haben, gegebenenfalls ihr Produktportfolio durch eine digitale Komponente zu erneuern. Und dort gibt es manche Branchen, die sind besser geeignet, andere, die sind weniger geeignet, und das ist, glaube ich, ein Bereich, den wir uns sehr, sehr gerne anschauen, aber auch sehr vorsichtig anschauen.
Ja, ich wollte mich gerade fragen, also du musst jetzt nicht über Plantura im Detail sprechen, natürlich, muss da keine Geheimnisse ausplaudern, aber wie geht ihr denn damit um, wenn ein Gründerteam zu euch kommt und sagt, ja, wir haben folgende These, unser Lifetime Value pro Kunde ist so und so, weil die Wiederkaufsraten entsprechend hoch oder niedrig sind, wie auch immer, ja? Also, mit welcher Annahme kann man sowas überhaupt, oder wie verlässlich ist so eine Annahme zu Beginn eines Unternehmens?
Also ich glaube, bei uns wahrscheinlich, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wenn man diese These aufstellen möchte, eben mögen wir Themen, die, glaube ich, sehr stark emotional geladen sind. Und wenn ein Thema emotional geladen ist, kann man schon, sage ich mal, Web-Traffic aufbauen oder Interesse, bevor man großartig ein Produkt hat, was man anbietet. Ja, man kann beispielsweise vorweisen, dass man es geschafft hat, um ein gewisses Thema eine Community aufzubauen. Und dann kann man schauen, inwiefern man diese Community nutzt, um tolle Produkte zu entwickeln. Das ist zum Beispiel eine der Lösungen. Aber ja, im Endeffekt, ich glaube, das sind wirklich die spannendsten Gespräche, die man hat, wenn man Gründer kennenlernt. Es passiert weiterhin leider viel zu selten, dass jemand kommt mit einer steilen These, wo sich dann im Gespräch herausstellt, dass diese auch noch wirklich interessant begründet ist. Ja, man möchte ja jemanden mit einem Unique Insight haben, in einem Markt, der sagt, das aktuelle Marktparadigma ist so, und jetzt findet ein externer Schock statt, und deswegen ist das Marktparadigma ein anderes, und ich bin derjenige, der dieses Paradigma herantreibt und eben die neue Generation der Firmen ist in dem Markt. Und das ist D2C, das ist aber auch im Softwaremarkt oder anderswo der Fall, und das ist genau dann dieser Scheitelpunkt, an dem ganz speziell oder ganz besondere Firmen entstehen.
Ja, super spannend, weil, also mir sind jetzt zum Beispiel im Vorfeld eingefallen Horizon Studios hier aus Berlin, ne? Das war ein Kofferunternehmen, also, oder vielleicht haben sie sich auch als Reisestartup begriffen, oder auch Casper, das waren ja beides D2C-Brands, die wahrscheinlich wurde den emotionalen Check schon hätte setzen können, ja, also kann man ja beide Stories kann man toll verkaufen oder vermarkten, aber die Wiederkaufraten sind halt wahrscheinlich total gering, ne?
Genau, also bei den beiden Produkten, ohne dass ich irgendwelche, sag ich mal, Insider-Informationen habe, aber ich glaube, die klassische Frage, wie oft kauft man eine Matratze oder wie oft kauft man einen Koffer? Ich glaube, der durchschnittliche Deutsche kauft, ich glaube, alle 7 bis 10 Jahre eine Matratze. Das ist die Frage, wie groß kann man ein Produktportfolio drum bauen? Und ich glaube auch, Casper als konkretes Beispiel hat ja am Anfang unglaublich hohe Wachstumsraten hingelegt, weil das natürlich ein Produkt ist mit sehr, sehr großen Baskets, was, glaube ich, Investoren dazu geführt hat, diese Firma quasi mit Software-Multiples zu bewerten und irgendwann haben dann Later-Stage-Investoren oder auch der Public-Markt sind dann diese Bewertungen nicht mehr mitgegangen und damit verfiel das Modell an dieser Stelle, glaube ich, ein Stück weit in Ungnade. Kann man jetzt daraus, glaube ich, etwas abstrahiert auf D2C allgemein, sage ich mal, ummünzen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, insbesondere bei der Bewertung sollte man hier wirklich vorsichtig sein, inwiefern man die Multiples in die Höhe treibt.
Aber ich verstehe auch richtig, dass ein D2C-Brand trotzdem höher bewertet wird als ein reines E-Commerce-Brand, ne?
Ja, es kommt darauf an, auf welcher Metrik man sich das anguckt. Aber ich würde schon generell sagen, dass ein D2C-Brand auf Sales-Basis höher bewertet wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel The Honest Company nimmt oder ich glaube auch Unilever, sind wir bei einem Sales-Multiple von 5, was eigentlich in den meisten Fällen über einem E-Commerce-Multiple liegt, weil man halt eben Brand-Loyalty hat, höhere Margen und wenn man selber noch die Distribution kontrolliert, hat man eigentlich die komplette Wertschöpfungskette unter Dach und Fach und kann pro Konsumenten, soweit der denn loyal bleibt, wirklich schöne Lifetime-Values erzielen.
Du Martin, dann sagen wir noch ein kurzes Wort zu euch. Das war ja jetzt wieder mal ein internationales Thema. Ihr schaut euch schon auch Sachen außerhalb von Deutschland an, ne?
Ja, definitiv. Also wir haben letztens durch unser Portfolio aus dem zweiten Fonds geflippt und uns aufgefallen, dass wir schon wirklich einen enorm internationalen Footprint haben. Also ich würde jetzt sagen, dass das sicherlich mindestens ein Drittel unserer Unternehmen nicht deutsch sind. Deutlich mehr als im ersten Fonds. Das war, glaube ich, keine wirklich konkrete Absicht, kam aber, glaube ich, daher, dass wir jetzt seit 14 Monaten remote first sind und eigentlich alle Gründer fast nur über Zoom treffen und da macht es ja deutlich weniger Unterschied, ob jemand in Deutschland ist, in den Niederlanden, Belgien, Nordics, UK oder was auch immer. Ich glaube, interessant wird es sein, in dem Moment, in dem wir wieder zurückgehen in einen hybriden Status quo, inwiefern das weiterhin so international bleibt oder ob es sich weiterhin wieder stärker lokal konzentriert.
Und vielleicht nochmal ganz kurz zu der Klammer, weil ich habe jetzt gerade bei Balderton gedacht. Ich hatte Balderton neu, sind die bei mir hochgepoppt, weil ich mit Finoa hier aus Potsdam und Berlin gesprochen habe. Die machen Digital Asset Banking, Cryptocurrencies und NFTs und solche, also Storage davon. Ein sehr spannendes Thema, finde ich. Es ist ein ganz toller Podcast geworden auch. Die sind aber jetzt auch in so einem Modell mit drin. Und ihr macht zum Beispiel Brighter, macht aber auch Direct-to-Consumer-Themen. Wie ist da die Klammer?
Wie ist da die Klammer? Ich glaube, die Klammer ist, dass wir haben erstens ein relativ großes Team. Wir haben 6 Partner mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Und andererseits wissen wir sehr genau, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und in erster Linie investieren wir in Gründer. Ich glaube, eine der erfrischenden Erfahrungen, die Gründer haben, wenn sie mit Cavalry sprechen, ist, dass wir relativ gerne und offen zugeben, dass wir auf gar keinen Fall in der Domain-Expertise mit vielen Gründern mithalten können. Darum geht's auch gar nicht, das versuchen wir gar nicht, aber in dem Moment, in dem man diesen Passus überschritten hat, kann man sehr schnell auf ein produktives Gespräch hinaussteuern und schauen, wo wir denn komplementär Werte schaffen können für den Unternehmer und trotzdem helfen können, statt dass es sich, sag ich mal, in einen Wettbewerb entwickelt, wo wir dem Unternehmer versuchen, seinen eigenen Markt zu erklären. Das ist, glaube ich, nie ein guter Startpunkt, einerseits für den Fundraising-Prozess, das Gespräch, aber auch für den Erfolg des Unternehmens langfristig. langfristig.
Dann letzte Frage noch von meiner Seite, weil du es gerade erwähnt hast, Martin. Du hattest vorhin einen schönen Satz gesagt, der hieß, ein Team muss aufpassen, dass es sich im Fundraising nicht verhebt. Und das musst du mir nochmal kurz erklären, was das bedeutet. Das habe ich noch nie gehört. Du hast es ein bisschen im Zusammenhang mit den Margen des Produktes genannt eben gerade. Also es klang so, als könnte man da relativ lange noch autark navigieren. Aber was heißt im Fundraising nicht verheben?
Nun, ich glaube, jedes Fundraising findet statt mit gewissen Erwartungen. Geld wird investiert in ein Unternehmen und dieses Geld muss mit einer gewissen, sage ich mal, Effizienz eingesetzt werden, um Wachstum zu erzielen. Manchmal ist dieses Wachstum oder das Erzielen dieses Wachstums relativ straightforward. Ja, man gießt Benzin ins Feuer, die Flamme wird größer und fertig. Und manchmal müssen zwischenzeitlich noch Thesen bewiesen werden, weil das Produkt noch nicht so weit ist, weil in manchen Channels Sättigungseffekte einsetzen oder ähnliches. Und ich glaube, die Versuchung oder die Verführung liegt nahe, dass man immer schneller, immer mehr raised, weil man es einerseits kann, weil der Markt das zulässt, weil man andererseits vielleicht auch von innen den Push bekommt von Investoren, weil sie auch gerne einen Uplift in den Büchern sehen möchten. Und manchmal, selbst trotz bester ehrlicher Bemühungen, nimmt man vielleicht Geld auf, was man so nicht gebraucht hätte. Und deswegen, das ist auch, glaube ich, ein Derivat oder eine andere Art und Weise zu beantworten, wieso VCs eben so fokussiert sind auf die potenzielle Marktgröße eines Themas. Weil wenn der Markt gefühlt unendlich groß ist und die Incumbents mehrere hundert Milliarden groß sind und es keinen Grund gibt, wieso dieses Schema sich auf die neue Firma nicht ummünzen ließe, rennt man halt eben nicht in solche Probleme herein oder es wird deutlich weniger wahrscheinlich.
Nee, total nachvollziehbar. Spannende Ausführung, Martin. Also ich habe heute wieder viel gelernt, muss ich sagen. Vielen Dank dafür. Haben wir denn zu dem ganzen Thema, zu dem Themenblock was Wichtiges vergessen?
Ach nein, ich glaube, wir haben es ganz gut abgewickelt.
Ja, finde ich auch. Also ein sehr spannender Markt. Ich notiere, jemand, der sich im Direct-to-Consumer-Markt aufhält, in der frühen Runde und einen spannenden großen Markt attackiert, der darf sich auf jeden Fall bei euch melden, ja?
Unbedingt.
Cool, Martin. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ja?
Danke, Jan, es war wie immer eine Freude.
Dieser Beitrag wurde präsentiert von
Byton Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war's für heute. Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures. Vielen Dank nochmal, Martin. Und ich fand's wieder super spannend, muss ich sagen. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, euch geht's genauso. Wenn das so ist, dann empfehlt uns doch bitte gerne weiter. Entweder auf LinkedIn einfach mal teilen, an Freunde weiterempfehlen oder auf Instagram, Twitter oder am besten sogar auf Apple Podcast einfach eine kurze Bewertung hinterlassen. Das hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten hören wir uns morgen wieder. Euch noch einen erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Lendis, deinem Partner beim digitalen Workplace Management. Mehr Informationen auf www.lendis.io/startup-ins.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Weiter.